SRF 2 Kultur.
Wir haben es in den Nachrichten gehört. In Berlin wurden gestern Abend die 63. internationalen Filmfestspiele eröffnet. Am Schluss werden die besten Filme mit den silbernen und goldenen Bären ausgezeichnet. Und für die Vergabe der Preise zuständig ist eine hochkarätige Jury unter der Leitung des chinesischen Regisseurs Wong Kar-wai, der für die spezielle Ästhetik seiner Liebesfilme geschätzt wird. Sein Film The Groundmaster hat außer Konkurrenz gestern das Festival eröffnet. Michael Sennhauser, ist The Groundmaster denn auch ein Liebesfilm?
Ja, es ist ein typischer Wong Kar-wai-Film und trotzdem komplett anders, weil er eigentlich als Kung-Fu-Film daherkommt. Also Wong Kar-wai hat sich auf die Wurzeln des Hongkong-Kinos besonnen und hat ein großes Kung-Fu-Epos inszeniert. Es bleibt aber trotzdem ein Wong Kar-wai-Film. Es ist der Mann, der In the Mood for Love gemacht hat oder auch My Blueberry Nights. Also die Stimmung ist eigentlich so wie gewohnt bei ihm.
Also doch nicht Kung-Fu-Film jetzt als Action mit Prügeleien und viel Geschrei im Stil von Bruce Lee.
Doch, die Action ist da. Sie ist wunderbar, sie ist großartig verlangsamt und das ist das, was diesen Film eigentlich ausmacht. Er stilisiert das in Zeitlupe, auch das kennt man schon aus anderen Filmen, aber er macht das ganz anders, als man es bisher gesehen hat. Es ist auch nicht die klassische Werbeästhetik. Da spritzt der Regen ganz langsam und die Schläge kommen ganz langsam und dann plötzlich wieder sehr beschleunigt. Das Ganze ist eine Art Ballett, wie man es gewohnt ist von Kung Fu, aber die Stimmung bleibt immer die zwischen Menschen. Also es ist nicht eine Prügelei zwischen Menschen, sondern es ist immer eine Art Beziehungsaufbau und ein Beziehungsfeld zwischen Menschen.
Also das zur Ästhetik. Und worum dreht sich denn das Ganze?
Das spielt am Anfang in Südchina 1936. Da besteht eine gewisse Rivalität zwischen den Kampfkunstfamilien. Der Großmeister, der dem Film den Titel gibt, möchte eigentlich abtreten und sucht einen Nachfolger. Und die Hauptfigur ist ein potenzieller Nachfolger aus dem Süden. Da gibt es aber den Nachfolger aus dem Norden noch. Und der Großmeister hat eine Tochter, die spielt auch noch mit. Das ist alles unheimlich kompliziert, wie immer bei Martial Arts Filmen mit historischem Einschlag. Aber letztlich geht es nur darum, dass die Tochter des Großmeisters und dieser potenzielle von Tony Leung gespielte Mann eigentlich das tragische Liebespaar von Wong Kar-wai sind. Und die stellt er immer wieder auf wie Schachfiguren. Und das ist dann eigentlich die perfekte Mischung zwischen Wong Kar-wai und Kung Fu.
Und was würden Sie denn sagen, was dominiert, die Action oder die tragische Liebe?
Eindeutig die tragische Liebe, aber anders als in Filmen wie In the Mood for Love ist es dann nicht die tragische Liebe, die im Hintergrund schmachtet und meistens passiert nichts, sondern es ist auch noch dauernd etwas los. Also der Film bleibt in Bewegung und er springt durch die Zeiten. Also er endet wieder in den geliebten 50er Jahren. Wong Kar-wai liebt Hongkong der 50er Jahre und dort endet auch wieder alles. Dieses idealisierte Hongkong der 50er Jahre.
Unser Filmkritiker Michael Sennhauser aus Berlin zum Eröffnungsfilm The Groundmaster von Wong Kar-wai. Gestern Abend wurde die Berlinale eröffnet. Das Festival ist auch ein wichtiges Branchentreffen. Am European Film Market werden Kontakte geknüpft, Filme verkauft, Co-Produzenten gesucht. Leiterin des European Film Market ist seit 25 Jahren die Schweizerin Becky Probst. Eben hat sie an den Solothurner Filmtagen den Ehrenpreis für ihre Arbeit erhalten. Nun ist sie in Berlin an ihrem European Film Market und Becky Probst ist jetzt am Telefon. Frau Probst, gestern war also der Eröffnungsabend. Wie war es für Sie?
Für mich war ein ziemlich langer Tag, weil der Tag hat natürlich sehr früh bei uns angefangen mit allen Leuten, die angereist sind und ja, und alle kommen. Ciao sagen, schauen, ob wir noch da sind. Und natürlich alle wollen an der Eröffnungsabend teilnehmen. Da muss man sehen, ob man kann diesen Leuten helfen.
Und da helfen wahrscheinlich dann die vielen guten Kontakte, die man über die vielen Jahre gesammelt hat.
Ja, klar, klar.
Das wäre ja auch das Stichwort. An der Berlinale 1988 haben Sie den ersten Filmmarkt geleitet. Das war ja noch im geteilten Berlin. Das war im Westen, nehme ich an.
Das war im geteilten Berlin, im Westen, im sogenannten Cine Center. Das ist in der Nähe vom Europa Center. Und das war, ich würde sagen, heute, wenn ich das zurückblicke, das war so eine Art Minimarkt. mit sehr wenig Stände, 9 Screening Rooms und auch ja etwas, vielleicht ich mag, 200 Filmen und so. Und heute sind andere Dimensionen da, ja.
Reden wir doch über diese neuen Dimensionen. Der European Film Market ist ein wichtiges Branchentreffen. Was passiert da ganz genau?
Ich sage immer das Gleiche. Das heißt, wieso geht man an einen Markt? Weil jemand will an einem Markt etwas verkaufen und jemand will an diesem Markt etwas kaufen. Und bei uns ist das gleiche Prinzip. Die Leute kommen nach Berlin mit Filmen, mit Projekten, mit Drehbüchern, mit Promo-Reels. Meine Promo-Reel im Sinne, der Film ist noch nicht ganz fertig, aber sie können etwas schon zeigen. Da haben sie diese Leute, die einfach Produzenten sind, Verkäufer sind, World Sales sind und so weiter. Und auf die andere Seite haben sie Verleiher, Kinobesitzer, die einfach da sind, um sich zu informieren, um auch die Filme schauen, was sie wollen in ihrem Verleih nehmen und so weiter. Es ist diese Kauf- und Verkauf-Prinzip, ja.
Sie haben vorhin gesagt, 1988 200 Filme, das wäre bescheiden gewesen. Wie sind denn die Dimensionen heute?
Heute sind wir im Markt allein, haben wir 840 und 50 Filmen. Es wächst jeden Tag, weil es kommen ja noch last minute, kann ich noch einen Slot haben. Das entspricht in 6 Tagen 1200 Vorführungen in 40 Kinos.
Eine gewaltige Zahl. Und jetzt haben ja letztes Jahr hat die Schweizerin Ursula Meyer an der Berlinale den Silbernen Bären gewonnen. Zum Schluss noch kurz, hat so ein Preis einen Einfluss? Spüren Sie in diesem Jahr ein größeres Interesse für den Schweizer Film?
Wissen Sie, jeder Preis ist da, um die Leute aufmerksam zu machen für eine gewisse Cinematografie. Ob das ein Film ist von Iran, vor 2 Jahren war der iranische Film Separation mit dem Goldenen Bär, vor ein paar Jahren war der türkische Film Honey mit dem Goldenen Bär. Alle diese Preise helfen natürlich, dass Leute plötzlich denken, ah, ich soll mir vielleicht dieses Land noch besser anschauen, was die machen.
Das sagt Becky Probst. Sie leitet seit 25 Jahren den European Film Market bei der Berlinale. In Berlin, logischerweise. Tausend Scheinwerfer, Glitter, Glamour, Dampfmaschine. So kennen wir den Eurovision Song Contest der letzten Jahre. Doch nun soll alles anders werden. Gastgeberland Schweden will weniger klotzen, dafür wieder persönlicher werden. Gabriela Keggi über die neuesten Entwicklungen.
Loreen heißt sie, die junge Schwedin, die letztes Jahr beim ESC in Baku ganze 372 Punkte einheimste, die Russen, die Serben und das Gastgeberland Aserbaidschan weit hinter sich ließ und damit den Austragungsort für den ESC 2013 festsetzte. Sweden. Dort sind die Vorbereitungen mittlerweile im vollen Gange und sie sind reich an Überraschungen. Zum Beispiel wählte man als Austragungsort nicht etwa die neue Arena in Stockholm, wo Platz wäre für 50.000 Leute, sondern die wesentlich uncharmantere Mehrzweckhalle in Malmö mit gerade 15.000 Sitzen. Weiter verzichtet man auf riesige Leinwände, auf Scheinwerfertürme und anderen technischen Schnickschnack. Warum, erklärt der Unterhaltungschef des schwedischen Fernsehens, Martin Österdahl.
Der Contest ist über die Jahre zu einem Riesenspektakel herangewachsen. Jedes Jahr mehr Leute, größere Säle, mehr Technik, mehr Kosten. Und in dieser Richtung wollten wir eigentlich nicht weitermachen. Deswegen haben wir entschieden, back to the roots. Wir haben uns von den Anfängen inspirieren lassen, von der Idee, dass über die Musik Menschen aus verschiedensten Kulturen zusammengebracht werden und dadurch das Verständnis für einander, aber auch für die Unterschiede zunehmen wird.
Und so heißt denn das Motto 2013, We are one, wir sind eins. Eine Art Widerwort in Zeiten der Krise. Denn bereits haben Länder wie Polen, Slowakei oder Bosnien ihre Teilnahme abgesagt. Zu groß ist das Risiko bei einem Gewinn, dass im Jahr darauf horrende Kosten anfallen. Ja, man erzählt sich sogar, dass die Spanier im letzten Jahr ihre Sängerin gebeten hätten, doch ein paar falsche Töne zu singen, um ja nicht auf den ersten Platz zu kommen. 50 Millionen Euro kostete der Spaß im letzten Jahr in Baku. Martin Österdals Budget hingegen ist massiv abgespeckt. 15 Millionen Euro bleiben ihm noch. Dass es auch mit weniger geht, haben die Schweden schon in Baku gezeigt.
Loreen, unsere Sängerin, war die einzige, die auf einer kleinen Bühne allein tanzte, ganz ohne Leinwand ausgekommen ist und die trotzdem gesiegt hat. Das war einfach viel wärmer, intimer. Die Worte bekamen Bedeutung und man war mit der Sängerin verbunden. Es hatte nicht diese glitzernde Kälte.
So we want to bring in more intimacy. And more warmth into it and focus more on the artists.
Und selbst wenn wir viel Geld hätten, sagt Martin Österdahl, würden wir es nicht anders machen wollen. Könnte es denn sein, dass diese neue, etwas einfachere ESC-Hülle auch etwas am Inhalt verändert? Weniger Show und Brimborium zum Beispiel, dafür mehr Musik, gute Stimmen und gute Songs.
Das weiß ich nicht, aber unsere Signale, die wir aussenden, sind schon deutlich. Ob sie richtig verstanden werden? Das werden wir sehen. Loreens Sieg in Baku wird vermutlich einiges verändern. Es werden andere Songs komponiert, es werden wohl auch andere Sänger ausgewählt.
Auf mehr Qualität statt Quantität setzt man aber auch bei der Moderation. Waren es bis anhin drei Leute, die für den Antrieb und den Glamour zu sorgen hatten, wird am 18. Mai eine einzige Moderatorin durch den Abend führen. Auch hier, sagt Österdahl, setzt man lieber auf Persönlichkeit, auf Individualität und sogar auf Wärme. Petra Mede heißt die multitalentierte Gastgeberin mit viel Erfahrung für große Kisten dieser Art, aber als Komikerin auch mit einem frischen und frechen Mundwerk.
Musiktheaterpremiere gestern Abend im Theater Basel, Jules Massenets Oper Manon in der Regie von Elmar Görden und mit der Sopranistin Maya Buck in der Titelrolle. Benjamin Herzog war dort und Sie haben natürlich auch gewisse Erwartungen mitgebracht.
Natürlich, ich habe Manon schon als Star-Vehikel gesehen für die Protagonistin. Und die zweite Erwartung ist Elmar Görden, der so für Schauspielregie steht, vom Schauspiel her kommt, der auch für Oper entschlackt und entschwulstet steht ins heute gebrachte Oper.
Und, sind Ihre Erwartungen eingelöst worden?
Ja, wir haben kein Star-Vehikel, aber einen typischen Görden. Das ist wieder mal ein kühles Bühnenbild. Heute ein Flughafen mit Wartebänkchen, wo die Stewardessen ihre geschwollenen Füße draufkneten. Das geht alles gut auf. Statt einem Bistro, wie im Libretto, haben wir ein Snackapparat und statt dem Jahrmarkt den Duty-Free-Shop.
Also Flughafen. Manon soll ja ins Kloster gebracht werden. Auf der Reise verliebt sie sich dann in den Chevalier de Crieux. Ist diese Manon eher eine Reisende ohne Ziel?
Das könnte man sagen. Das Ziel ist vor allem einfach weg von sich selbst. Sie ist keine Landpomeranze wie im Libretto, sondern eine junge Frau, die schon Erfahrungen hat. Vielleicht ein Fotomodel, ein ehemaliges, erfolgreiches. Im Flughafen ist sie gestrandet. Sie ist so ein Aussteigertyp. Man sieht da eine Maya Burg, ziemlich ausgemergelt wirkt sie, in kurzen Jeans, Leibchen, ein Seesack um die Schultern. Die Handgelenke sind verbunden. Da hat sie sich geschnitten. Diese Schnittwunden sind auch kaum verheilt und später wird sie sie dann wieder aufreißen. Dazwischen aber haben wir diese vielleicht fast zufällige Bekanntschaft mit diesem Chevalier de Grieux, ein Rucksacktourist. Das ist so eine halb ernste Liebe. Das Gefühl bewahrheitet sich dann aber zunehmend und vor allem dann, als es schon zu spät ist. Maya Burg macht diesen Wandel gut hörbar vom Spiel zum Ernst und ist einfach in ihrer Partie, wie sie singt und spielt, überzeugend von einer unreifen Frau ohne Boden unter den Füßen, die schließlich abstürzt. Und da hören wir jetzt ein Musikbeispiel, die Wiederbegegnung mit de Grieux, als es schon zu spät ist.
Das Problem ist bekannt, die Kirchenbänke werden immer leerer. Und die wenigen, die noch in den Gottesdienst kommen, werden immer älter. Kirchen lassen sich einiges einfallen, um junge Gläubige anzulocken. Das neueste Projekt, eine interaktive katholische Messe. Auf der Website www.diemesse.org wird in kurzen Videosequenzen erklärt, wie eine Messe funktioniert. Das klingt dann zum Beispiel so.
Die Messe beginnt mit dem Einzug des Priesters und derer, die im Gottesdienst eine besondere Aufgabe haben. Im Gesang drücken die Anwesenden die Gemeinschaft der Getauften aus. Danach besinnen sich alle auf ihre Lebenssituation und darauf, dass Gott sie bedingungslos annimmt.
Die interaktive Messe im Internet. Meine Kollegin Christina Capretz hat mit Oliver Krüger darüber gesprochen. Er ist Professor für Religionswissenschaft an der Uni Freiburg.
Wie aussichtsreich beurteilen Sie denn das Vorhaben, mit dieser Website junge Menschen für die katholische Kirche zu begeistern?
Ja, diese interaktive Messe kann man ja nicht isoliert betrachten, sondern muss man in Zusammenhang sehen mit einer größer angelegten Medienstrategie in der katholischen Kirche in der Schweiz und auch weltweit. Und hier kann man ja beobachten, dass schon vor einigen Jahren zum Beispiel SMS-Betreuung für Pilger eingeführt wurde, die dann jeden Tag Bibelzitate erhalten zur Ermutigung. Es gibt seit wenigen Wochen den Papst, der twittert, und nun eben auch eine interaktive Messe, zumindest in dem Schweizer Webangebot.
Das heißt, es ist eine ganze Strategie. Wie beurteilen Sie jetzt aber genau diese Website, diese interaktive Messe im Rahmen dieser Strategie? Wie aussichtsreich ist die?
Ja, man muss sich fragen, an wen es gerichtet ist. Denn so wie es mit Erklärungen und Einführungen vorgestellt ist, ist es eher eine Einführung für entweder sehr kirchenferne Katholiken oder eben für Protestanten, Muslime oder Angehörige anderer Glaubensrichtungen. Denn es ist eher strukturiert wie ein Tutorium, denn wie ein Gottesdienst, an dem man interaktiv teilnehmen könnte.
Immerhin gibt es ja viele getaufte Katholiken, die tatsächlich nichts mehr mit der katholischen Kirche am Hut haben. Insofern wäre das Angebot richtig, wenn es sich an Kirchenferne wendet. Aber wie interaktiv ist dieses Angebot tatsächlich?
Ja, wenn man interaktiv so definiert, dass zwei Seiten einer Kommunikation aktiv teilnehmen können und so die Kommunikation gestalten können, ist die Seite, die hier präsentiert wird, eine klassische eindimensionale Seite. Es ist an Zuschauer gerichtet, die diese Inhalte wahrnehmen können. Man ist aufgerufen, auch auf Facebook an einer Diskussion teilzunehmen über den Gottesdienst. Aber da ist unklar, was man erwartet, ob man jetzt hier eine Diskussion über Inhalte der katholischen Lehre erwartet oder tatsächlich über die Gestaltung dieses einen Gottesdienstes. Aber ich denke, da gibt es gar kein großes Interesse, dies zu tun auf Facebook.
Jetzt ist dieses Angebot des katholischen Mediendienstes der Schweiz, wie Sie ja gesagt haben, nicht das einzige innerhalb dieser Medienstrategie und auch innerhalb von Strategien anderer Religionsgemeinschaften, die Gläubigen vermehrt zu erreichen mit modernen Kommunikationsmitteln. Gibt es aus Ihrer Sicht Angebote, die vielversprechender sind als dieses?
Ja, also wenn man sich das anschaut und wenn der Hintergrund hier tatsächlich ist, so eine Art Online-Kirche zu gründen oder darüber Leute anzuziehen, wenn Sie sich weltweit die Angebote anschauen, die vor über 10 Jahren schon gestartet wurden, das ist mehr oder weniger tot. Das interessiert niemanden. Auf diesen Gottesdiensten, die dann online abgeholt werden, haben Sie dann vielleicht 1 Dutzend Leute, wenn überhaupt noch so etwas angeboten wird.
Also sind es einfach quasi Online-Übertragungen real stattfindender Gottesdienste?
Ja, genau. Dann haben Sie so einen Avatar, so eine Figur, die grafisch dargestellt ist, und dann können Sie sich in eine virtuelle Kirche hineinsetzen. Aber man muss sich wirklich fragen, warum Menschen in Gottesdienste oder Messen hineingehen. Und das ist eben nicht, um eine sehr beschränkte Kommunikation nur wahrzunehmen, sondern um die Vielfalt des Gottesdienstes mit allen liturgischen Elementen wahrzunehmen.
Also wenn man das so ansieht, also wirklich Gottesdienste als sinnliche, erlebbare Erfahrung, das würde ja dann ganz gegen solche interaktiven Social-Media-Online-Angebote gehen.
Jein, also man muss sich von der Illusion befreien, dass das die Leute in die Kirche ziehen will. Als Zusatzangebot, das für junge Leute, die schon in der Kirche sind, interessant ist, ist das sicher vielversprechend und macht Sinn.
Sollten Sie ein Flair für die Musik von John Lennon haben, dann werden Sie auch die Gedanken von John Lennon interessieren. Und damit der heutige Buchtipp von Literaturredaktor Rainer Schaper.
Der Beatles-Biograf Hunter Davis hat in diesem Prachtband alles zusammengetragen, was an Schriftstücken von John Lennon selbst zu finden ist. Briefe, Notizen, Zeichnungen und vieles mehr. Das Ergebnis? John Lennon privat. Angefangen mit einem Weihnachtsbrief an Tante Harriet von 1951 bis zu einem Autogramm für eine Telefonistin am Abend des 8. Dezember 1980, wenige Stunden vor seinem gewaltsamen Tod. Besonders eindrücklich ist Johns Brief an seinen Vater Fred, der ihn als Kind verlassen hatte. Und bittere Briefe an Paul McCartney, Dokumente von Verletzung und Rivalität. »Komm von deiner goldenen Schallplatte runter und flieg«, schreibt Lennon an den Freund, nach der Beatles-Trennung 1971. Die Rivalität der beiden beginnt schon beim ersten Zusammentreffen, als der geborene Bandleader Lennon auf einen jungen Mann trifft, der besser Gitarre spielen kann als er. Und irgendwie bleibt es dabei. John Lennon ist ein Charakter voller Widersprüche, sprunghaft und unnachgiebig, großzügig und kleinlich, ernst und albern, kalt und liebevoll. Und dabei oft vor allem eins, exzentrisch. Ein schwieriger Künstler mit riesiger Ausstrahlung, die bis heute spürbar ist. Wer Lennons Briefe liest, meint auch seine Stimme zu hören. Und die ist nun wirklich einzigartig. »Bin unsichtbar«, antwortet der Ex-Beatle schon mal auf Presseanfragen. Und seine Cousine Layla bekommt im Januar 79 die Nachricht, »Wetten, dass ich steinalt werde? Ich weiß, das werde ich.« Ein Jahr später schreibt er fast nur noch Einkaufslisten für sich und Yoko Ono. Die Lennon Letters sind das Ergebnis jahrelanger Detektivarbeit in Auktionshäusern, Museen und Privatpersonen. Über 100 dieser Fundstücke des großen Musikers und Komponisten sind in vierfarbigen Faksimiles abgebildet. So ist das Buch ein sinnlicher Genuss auch für den, der meint, schon alles über Lennon und die Beatles zu wissen. Jetzt weiß man mehr.
Der Basler Totentanz soll wieder auferstehen. Das monumentale Wandgemälde neben der Predigerkirche entstand um 1440 und ist heute nur noch in wenigen Fragmenten erhalten. Schon früh wurde das Totentanzmotiv auf Holz- oder Kupferstiche übertragen und somit mobil und populär gemacht. Dieses Jahr im November erlebt Basel nun eine Neuinterpretation des Totentanzes. Der Filmemacher und Künstler Peter Greenaway macht eine Kunstinstallation. Mitinitiant Matthias Buschle über die Idee von Peter Greenaway.
Er nimmt die Originalgröße mehr oder weniger auf. Also es ist der Park neben der Predigerkirche, der ursprünglich auf einer 60 Meter langen Wand begrenzt wurde. Ungefähr so eine große Wand wollen wir wieder aufbauen. Aber Greenaway wird auch den Park, der ursprünglich ein Friedhof war, in einer Friedhofsanmutung wieder aufbauen. Also die einzelnen Personen aus dem Basler Totentanz bekommt jeder von Greenaway quasi ein Grabmonument, in dem dann ihre Lebens- und Sterbensgeschichte durch Filme gezeigt wird.
Der Totentanz von Peter Greenaway ist während des ganzen Monats November beim ehemaligen Friedhof bei der Predigerkirche in Basel zu sehen. Anhänger der Freikirche ICF haben gegen ein Fotobuch Klage eingereicht. 10 Tage nach Erscheinen des Buches erreichten sie eine superprovisorische Verfügung. Das Buch In Jesus Name des Fotografen Christian Lutz ist der dritte Teil einer Trilogie über Macht. Für sein Projekt hatte Lutz von den Verantwortlichen des ICF ursprünglich grünes Licht erhalten. ICF-Mediensprecher Daniel Linder sagte der Nachrichtenagentur SDA, die veröffentlichten Bilder hätten sie allerdings überrascht und schockiert, weil die Personen gut erkennen, in sensiblen Situationen wie Gebetshaltungen gezeigt würden. Das Musée de l'Élysée in Lausanne stellte sich gestern hinter den Fotografen und will die umstrittenen Bilder wie geplant ab Juni ausstellen.
Was steht eigentlich in Annette Schavans annullierter Doktorarbeit? Uwe Justus Wenzel hat die Arbeit für die NZZ gelesen und Erstaunliches gefunden, Christina Kapretz.
Annette Schavan hat sich in ihrer Dissertation den Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung gewidmet. Ja, und interessant ist dabei das Kapitel über Niklas Luhmann. Schavan zitiert ihn folgendermaßen: Die Potentialitäten des Ichs bleiben aber eine ständige Bedrohung seines Persönlichkeitssystems. Das klingt jetzt abstrakt, wird dann aber mit Beispielen veranschaulicht, veranschaulicht. Bedrohlich für die eigene Persönlichkeit, also für die eigene Identität, seien nämlich sogenannte Fehlhandlungen, Peinlichkeiten. Und darunter gäbe es auf der einen Seite banale Ausrutscher, die schnell reparierbar sind, auf der anderen Seite Fehlreaktionen, mit denen ganze Rollenbereiche diskreditiert werden. Und dazu gehöre, so zitiert Shavan Luhmann weiter, wenn einem Gelehrten Plagiate nachgewiesen werden.
Apropos Persönlichkeiten, wer kann die Lücke füllen, die Claude Nobs, der legendäre Gründer des Montreux Jazz Festivals, hinterlassen hat? Nobs Nachfolger ist Mathieu Jaton und er hat keine einfache Aufgabe vor sich. Der Tagesanzeiger porträtiert ihn heute.
Mathieu Jaton scheint das totale Gegenteil des glamourös-funkigen Claude Nobs zu sein. Ich bin keine Legende und will es auch nicht werden, sagt er. Er sieht unscheinbar aus und wirkt überlegt und gelassen. Offenbar hat Nobs Mathieu Jaton schon lange als Nachfolger aufgebaut. Im Tagesanzeiger erzählt der neue Leiter des Jazzfestivals Montreux nun, wie er Claude Nobs kennenlernte. Er war knapp 20, spielte als Gitarrist in einer Rockband und träumte davon, ein Star zu werden. So rief er Nobs an und der sagte, es gibt noch ein bisschen zu tun, aber macht weiter. Zum Auftritt kam es dann nie. Später, als Mathieu Jaton an der Hotelfachschule Lausanne studierte, entdeckte Nobs dann das Marketingtalent des jungen Mannes. Und so arbeiten die beiden seit über 15 Jahren zusammen. Jaton will in Montreux denn auch das Festival im Sinne von Claude Nobs weiterführen. Mit den großen Stars der Musikgeschichte, aber ohne die Aktualität zu vernachlässigen.
Johann Sebastian Bach steht für kompositorische Präzision. Die Schweizer stehen für kartografische Präzision. Und schön sind sie auch, die Schweizer Karten. Kein Wunder ist das Bundesamt für Landestopographie Swisstopo stolz. Stolz aber auch, weil Swisstopo dieses Jahr 175 Jahre alt wird. Dazu 100 Sekunden Wissen von Karin Salm.
Vor 175 Jahren hieß Swisstopo noch Büro Topographique. Von Carouge aus hatte Guillaume-Henri Dufour bereits begonnen, die Schweiz zu vermessen. Lange bevor die Bundesverfassung 1848 geschrieben war, hat Dufour sich daran gemacht, das Bild einer Nation zu schaffen. Und das war nicht nur eine kolossale, sondern auch eine mühsame Arbeit. Die Alpen waren schrecklich, schreibt Dufour. Seine Feldingenieure, die schwer bepackt mit Vermessungsinstrumenten, Zirkeln und Berechnungsgeräten durchs Land zogen, klagten über das schlechte Wetter und die bockigen einheimischen Träger. Aber Dufour, der sein Handwerk in der französischen Kriegsschule gelernt hatte, trotzte aller Mühsal und präsentierte schließlich sein kartografisches Wunderwerk. Präzis, ästhetisch und mit einer effektvoll schiefen Beleuchtung, sodass die Betrachter der Dufour-Karte das Gefühl hatten, als träten ihnen die felsigen und vergletscherten Alpen regelrecht entgegen. Damit hat Dufour eine solide Basis gelegt für ein geografisches Orientierungsinstrument. Denn heute, 175 Jahre nach der Gründung des Eidgenössischen Topographischen Büros, sind die Landkarten eine absolute Selbstverständlichkeit. Und an dieser komplexen optischen Übersetzung der Schweiz wird weitergearbeitet und gefeilt. Nicht mehr in Carouge, sondern längst in Wabern bei Bern und längst nicht in der Form eines Büros, sondern eines ausgewachsenen Bundesamtes für Landestopographie, das sich seit 2002 neudeutsch Swisstopo nennt. Und natürlich ist die virtuelle Abbildung der Welt längst im digitalen Zeitalter angekommen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.